Heute bei True Crime Germany, zwei Verbrechen aus Berlin. In einem Gefängnis greift ein Mann eine Fahrerin an. Er ist bekannt als der Oma-Mörder. Außerdem, in einem Supermarkt bestrafen die Mitarbeiter selbst die Ladendiebe. Dabei kommt es zu einem Todesfall. Es ist der 13.04.2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Und es ist fast Ostern, liebe Freunde. Das heißt, ihr dürft das heute auch gern als unsere offizielle Osterfolge betrachten. Ich bin euer Moderator Toni und wie immer mit dabei sind Christian.
Hallöchen.
Und Dominik.
Hallo.
Und für heute haben wir mal ein kleines Experiment geplant, denn heute haben wir nicht nur einen, sondern sogar gleich zwei Fälle für euch. Beide auch mit einer aktuellen Relevanz, das heißt, das wird heute mal eine kleine Ausnahmeepisode, aber sicher nicht minder spannend, wahrscheinlich sogar doppelt so spannend, würde ich sagen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten von beiden Fällen an, nämlich dem sogenannten Oma-Mörder.
Der Oma-Mörder von Berlin, muss man in dem Fall schon vorweg sagen.
Genau, denn es gibt ungefähr 100 in Deutschland und es werden täglich mehr.
Falls die ersten schon Google angeschmissen haben, ist es besser, das zu erwähnen.
Auch ich habe falsch recherchiert, kann ich gleich dazu sagen.
Ja, also seht uns bitte nach, wenn wir vielleicht verschiedene Oma-Mörder in einen Topf werfen. Es gibt sehr, sehr viele in Deutschland, mehr als man vermuten würde.
In einen Topf. Okay, erzählt doch mal von unserem Fall.
Ja, die aktuelle Relevanz ist vielleicht da gerade das, was am interessantesten vielleicht erstmal ist. Und zwar gibt es ja hier in Berlin die Justizvollzugsanstalt Tegel. Und das war mir tatsächlich neu, aber also ich dachte, das wäre eher sowas, was es in den USA gibt, aber es gibt es tatsächlich auch in Deutschland, es gibt tatsächlich auch in Gefängnissen sowas wie Gefängnisgeistliche, also Pfarrer oder Pfarrerin, die im Gefängnis arbeiten und die dort die Insassen betreuen. Und so ist es auch in der JVA Tegel. Und dort kam es am 6. Juli 2015 zu einem Angriff auf die dort ansässige Gefängnispfarrerin von einem Mann, der schon mehrfach straffällig geworden ist und dieser versuchte, die Gefängnisfahrerin zu vergewaltigen, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Und das hat so viel Aufsehen erweckt, dass teilweise selbst die Mitinsassen des Täters empört darüber waren, weil eigentlich so eine Gefängnisfahrerin als selbst für unter Verbrechern als unantastbar gilt. Und es hat sich dann schnell herausgestellt, dass es dabei um einen in Berlin schon längst bekannten Verbrecher sich gehandelt hat, und zwar den Oma-Mörder von Berlin.
Hat euch das überrascht, dass eine Pfarrerin in einer männlichen JVA tätig ist? Also mich hat das jetzt nicht komplett überrascht, aber ich habe mich schon ein bisschen gewundert, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, die sind ja oft auch alleine, weil wie Chris gerade schon angedeutet hat, Pfarrer oder Pfarrerinnen in JVAs, also in Justizvollzugsanstalten, haben immer so eine gewisse Immunität, einfach weil die der Schweigepflicht unterliegen und die müssen das, was die Gefangenen ihnen erzählen, nicht weitergeben an die Justiz. Das heißt also, die Gefangenen können sich sicher sein, dass das, was sie beichten oder was sie erzählen, dann auch wirklich zwischen den beiden Personen bleibt, und deswegen genießen die eigentlich ein hohes Ansehen und ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die nicht angreift. Aber trotzdem sind die beiden ja alleine zusammen in einem Raum, gerade aufgrund dieser Situation, ne? Und dann wundert es mich, dass ein zuvor schon verurteilter Schwerverbrecher, da kommen wir gleich noch dazu, mit einer Frau allein gelassen wird, ohne dass da auch nur in geringster Weise irgendwie Wachen oder so mit bei sind.
Ja, und das hat ja gerade diese fatale Konsequenz, was du gerade gesagt hattest, dadurch, dass eben diese Schweigepflicht gilt, kann kein anderer im Raum anwesend sein. Das heißt, die Fahrerin hatte dann auch nur so eine Art Pieper, um Alarm auszulösen, und das war eben ihre einzige Sicherheit in dem Moment.
Ja, wobei sie auch selbst gesagt hat, dass sie da eigentlich nie irgendwelche Zweifel selbst an diesem Job gehabt hat, weil sie gesagt hat, dass selbst ein Mörder oder ein Verbrecher für sie, bevor sie ihn kennenlernt, auf jeden Fall erstmal als sympathischer Mensch startet. Und deswegen hat sie da, glaube ich, jetzt auch keine Bedenken bei gehabt. Was aber vielleicht für die Behörden hätte zu Bedenken führen müssen, ist halt, dass es sich bei diesem Mann um einen notorischen Verbrecher gehandelt hat. Ein Mann, der Ende der 90er Jahre in Berlin ist auf eine, sagen wir mal, wie drückt man es am besten aus, auf eine der wehrlosesten Personengruppen unserer Gesellschaft abgesehen hat, sage ich mal. Also auf alte Frauen, auf Rentner, auf Rentnerinnen. Hm. Und dieser Mann hat 68 Frauen, ein paar Männer waren auch dabei, überfallen, teilweise mit Trickdiebstählen, aber teilweise auch in ihren eigenen vier Wänden. Also er hat sich ganz normal gegeben. Es war ein junger Mann, der hat geklingelt bei denen an der Haustür und hat dann vorgegeben, dass er Nachrichten für eine Nachbarin oder für einen Nachbarn hinterlassen will. Und so hat er dann gewartet, bis die älteren Damen oder die älteren Herren Stift und Block geholt haben und ist dabei dann in die Wohnung eingedrungen und hat sich quasi mit dem Opfer eingesperrt und hat sie dort teilweise, also auf jeden Fall ausgeraubt. Er hat oft Sparbücher und Bargeld geklaut. Er hat viele Opfer vergewaltigt und missbraucht, aber vor allem ist er mit extremer Brutalität zu Werke gegangen. Das heißt, er hat sie getreten, geschlagen und das Ganze hat sich dann nochmal massiv verstärkt, als am 7. Juni 1999 ein Opfer, und zwar eine 90-jährige Frau, tot in ihrem Bett aufgefunden wurde. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen abartig, aber man muss es halt erwähnen. Also von der Frau waren halt die Gliedmaßen komplett verdreht. Ihre Kleider waren zerrissen, Leber und Lunge waren voller Blut und nahezu alle Rippen in ihrem Körper wurden gebrochen. Und der Polizei war relativ früh klar, dass es sich dabei wahrscheinlich um denselben Täter handeln könnte, der dann aber eine Grenze überschritten hat, die selbst für die Polizei ungeahnte Ausmaße angenommen hat. Das ist erstmal der Fall.
Genau. Also was ich auch so heftig fand an der ganzen Geschichte, er hat ja, es waren ja auch sexuelle Übergriffe, du hast gerade schon angedeutet, aber ich glaube, also das Älteste, was ich gesehen habe, er hat eine 96-jährige Frau vergewaltigt. Und das ist ja natürlich schon was, Vergewaltigung so oder so ist ein abscheuliches Verbrechen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber bei Personen, die ein Alter erreicht haben, in dem man sich in der Regel ja wirklich gar nicht mehr wehren kann, du hast ja gerade schon gesagt, Chris, also da ist ja wirklich keinerlei Widerstand mehr möglich in dem Alter in der Regel und diese Brutalität und dieser Sadismus, der da in diesem Menschen oder den dieser Mensch innehaben muss, um zu so einem Verbrechen fähig zu sein, das ist schon, lässt einen schon schwer schlucken, finde ich.
Ja, ich tue mich auch immer schwer damit, sozusagen, das ist jetzt besonders schlimm, weil das halt diese Opferkreise betrifft. Letztendlich ist ein Verbrechen ja immer schlimm. Deswegen macht es für mich jetzt letztendlich auch keinen Unterschied, ob das jetzt ein 30-jähriger Mann das Opfer ist oder eine 90-jährige ältere Dame. Schlimm ist es immer, aber es ist halt, zeigt halt von besonderer, obwohl auch das Quatsch ist, ein Verbrechen ist immer feige, aber das hier zeigt halt von besonderer Feigheit, finde ich, aus der Sicht des Verbrechers, dass er sich wirklich auf Opfer stürzt, die sich wirklich überhaupt nicht wehren können. Ja, die auch meistens wahrscheinlich zu Hause alleine wohnen und einfach nur ihren letzten Lebensabend verbringen wollen und dann nochmal so ein Verbrecher zum Opfer fallen.
Ja, und eben das finde ich so schlimm. Also du hast völlig recht, natürlich ist jedes Verbrechen schlimm und gerade jede Vergewaltigung, egal wen es trifft, ist immer extrem schlimm und zerstört in der Regel auch das Leben dieser Person. Da gibt's keine Diskussion. Aber wenn man sich jetzt überlegt, da klingelt ein Mann, zu dem Zeitpunkt ja noch verhältnismäßig junger Mann, an der Tür von einer alten Frau, unter der Vorgabe, er braucht irgendwie einen Zettel, weil er der Nachbarin eine Nachricht hinterlassen will, oder er trägt ihr vielleicht die Tüten nach Hause, das hat er wohl auch ein paar Mal gemacht. Und er baut ja schon so eine Art Vertrauen damit auf. Ne, er ist freundlich, höflich, so ist es beschrieben worden. Die alten Frauen freuen sich in der Regel. Man kennt es ja so, ein junger, höflicher Mann. Und es werden schon erste Vertrauensbande geknüpft. Und dann entpuppt sich dieser Mensch als Sexualverbrecher der schlimmsten Sorte. Und bei diesen Übergriffen, also ich, wenn man sich das so vorstellt, das ist ja wahrscheinlich auch nicht wirklich viel Gewalt notwendig, um eine Frau, die in den 90ern oder fast schon 100 ist, so stark zu verletzen, wie du es gerade beschrieben hast, Chris. Also es ist auch da hinterlegt worden oder so ist es auch von den Ermittlern beschrieben worden, das hat wohl auch eine große Rolle gespielt für diese Person, dieser Machtkick und dieses, ich brauche jetzt eigentlich nicht viel Kraft und kann schon mit geringer Anstrengung dieser Person so schwere Verletzungen zufügen, dass sie sich dann wirklich überhaupt nicht mehr wehren kann und wirklich nur noch regungslos am Boden liegt. Und das finde ich schon, es setzt dem Ganzen nochmal eine gewisse Schwere hinzu, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen jungen Mann oder eine junge Frau hast, da ist noch ein gewisses Wehrverhalten vorhanden. Die leisten Widerstand, da ist auch Kraft vorhanden in der Regel. Und man hat es nicht so leicht wie mit einer alten Frau, die vielleicht wirklich schon nach einem Schlag so stark mitgenommen ist, dass da wirklich dann überhaupt kein Widerstand mehr möglich ist. Und das ist schon, finde ich, nochmal eine andere Hausnummer. Und macht's für mich auch, für mein persönliches Empfinden, nochmal irgendwie schwerer erträglich. Wenn ein Verbrechen, was ohnehin schon schwer erträglich ist.
Der eine Zeitungsartikel, den wir ja auch zur Recherche benutzt hatten, der hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ist einfach so beim Täter die Lust an der Qual gewesen.
30 Jahre war er insgesamt im Gefängnis. Er ist jetzt 51. Kennt ja die Geschichte mit den Ärzten, ja. Das ist nur was, das ich überflogen habe, aber es geht wohl darum, dass seine Ärzte selbst nochmal vor Gericht standen, weil er eben trotz all seiner Taten auch nochmal Freigang bekommen hat.
Genau, wir haben quasi das ein ähnliches Fallkonstrukt wie damals beim Kreuzwort-Rätselmörder, der ja dann auch mehr oder weniger dieses Problem, oder was Problem nicht, aber diese Situation hatte, dass er quasi inhaftiert wurde zur Zeit der Wende. Und dass er halt in dem Fall jetzt hier Raimund S., du hast es ja schon gesagt, unser Täter, in der DDR verurteilt wurde zu lebenslanger Haft mit Sicherheitsverwahrung bis ans Lebensende. Und das Bundesverfassungsgericht hatte dann 1995 erklärt, dass diese Zwangsunterbringung von den DDR-Gerichten, die da ausgesprochen wurde, ungültig ist. Und man hat dann den Großteil der Täter, die unter dieses Urteil gefallen sind, in psychiatrische Kliniken eingesperrt. Und so halt auch Raimund S. Und der wurde dann jetzt, ohne dass großartig irgendwie darauf geachtet wurde, für welche Verbrechen er bestraft wurde oder was er getan hat, wurde er halt in eine offene Station einer Psychiatrie verlegt und konnte sich dort mehr oder weniger unbewacht und unbeobachtet größtenteils auf dem Gelände bewegen. Und wie du es schon gesagt hast, er hat halt viele Freiheiten genossen. Und 1998 hat er zum Beispiel seinen ersten richtigen Freigang bekommen. Und von dem ist er dann direkt auch schon mal nicht zurückgekommen. Und was dann halt wieder typisch, ich weiß, es tut uns auch wirklich ein bisschen leid, aber es ist halt, True Crime Germany ist halt auch immer ein bisschen Behördenfehler-Podcast, dass dann direkt nicht nach ihm gefahndet wurde, obwohl er halt ein mehrfach bestrafter Verbrecher war. Gab es zwar eine kleine Notiz von der Psychiatrie an die Polizei, dass dort ein Patient entwichen ist, aber es wurde nicht besagt, dass es jetzt einer von diesen schweren Verbrechern ist, der da entwichen ist, sondern es gab dann keine Fahndung. Es wurde dann einfach so zur Kenntnis genommen. Er wurde dann zwar, ja, was heißt, er wurde halt nicht gefangen. Das ist ja das Problem, was hier jetzt in dem Fall war, dass er halt zu dem Zeitpunkt, wo er diese ganzen Taten an den Rentnerinnen und an den Rentnern und auch diese Morde, es ist ja auch noch ein zweites Opfer verstorben, die er ins Koma getreten hat, dass er zu diesem Zeitpunkt hätte eingesperrt sein müssen. Also er war einfach ein Täter, der eigentlich eine Strafe abgesessen hat, aber wie sagt man, auf freiem Fuß war.
Ja, Es wird halt so dargestellt, als wären diese Morde nur deswegen geschehen, weil eben diese Person freigesetzt wurde, obwohl es eigentlich nicht hätte sein sollen. Und man bekommt auch den Eindruck, dass da wirklich, sei es, dass ein Fehler passiert ist oder sei es, dass einfach die Lage verkannt wurde, dass man die Person falsch eingeschätzt hat, wobei ich mich da dann auch wieder frage, wie das zwei Ärzten passieren kann, die da tätig sind und die diesen Menschen eigentlich kennen müssten. Also sowas unterstelle ich jetzt einfach mal, wenn jemand darüber unterscheidet, ob jemand Freigang kriegt, dann muss er ja Kenntnis von dieser Person haben und muss wissen, okay, kann ich diese Person jetzt guten Gewissens in die soziale Freiheit entlassen, sei es auch nur für einen gewissen Zeitraum, oder gibt es da Vorbehalte verschiedener Art? Und da wird es halt oft oder wurde es oft so dargestellt, okay, die Morde waren komplett sinnlos, weil die eigentlich von einer Person verübt wurden, die gar nicht hätte auf freiem Fuß sein dürfen. Und da kommt dann halt wieder unser bekanntes Motiv zutage. Man fragt sich halt, wie kann sowas passieren? Wie kann sowas geschehen und warum gibt es da scheinbar auch wieder niemanden, der da Verantwortung übernimmt dafür und sagt, okay, war ein Fehler an der und der Stelle. Die Ärzte sind zwar verurteilt worden, aber so wirklich 100% Verantwortung hat ja niemand übernommen. Also zumindest habe ich da nichts gefunden diesbezüglich, dass da wirklich jemand dann gesagt hat, okay, die Entscheidung wurde von der und der Stelle getroffen, auf Basis von vielleicht falschen Kenntnissen oder Unkenntnis oder so, sondern es ist halt einfach, okay, es ist passiert und man hat sich eben auf das berufen, was Chris gerade gesagt hat, nämlich, dass die Urteile, die in der DDR gesprochen wurden, in der BRD später keine Gültigkeit mehr hatten und dass man sozusagen, ja, also für mich las ich das so, dass die Person halt wieder mit einer weißen Weste begonnen hat, so. Die Gutachten, die spielen jetzt keine Rolle mehr und wir geben ihm jetzt so eine neue Chance, und das kann eigentlich nicht sein, gerade bei einem sexual motivierten Straftäter mit dem derartigen Gewaltpotenzial.
Zumal du ja auch das hast, wenn jemand, das stelle ich jetzt mal auf den Raum, weil ich es jetzt gerade wirklich nicht rechtssicher weiß, aber ich glaube, jemand, der lebenslänglich bekommt oder mehrfach lebenslänglich, was auch immer, der also zumindest absehbar für sehr, 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 sehr lange Zeit im Gefängnis sein soll, der bekommt doch eigentlich keinen Freigang, weil ein Freigang ist doch eigentlich dazu da, um schon mal sich wieder ein bisschen zurück in die Gesellschaft zu resozialisieren und wieder so einen Einstieg ins Leben zu finden. Und jemand, der lebenslänglich bekommt und der hier zu diesem Zeitpunkt noch hätte viele Jahre eigentlich nach DDR-Recht im Gefängnis hätte sein sollen, der bekommt ja eigentlich keinen Freigang. Und deswegen ist es eigentlich schon ein bisschen unverantwortlich. Also scheinbar wurde da einfach so komplett die Taten so ein bisschen, ja, bagatellisiert so ein bisschen. Ich weiß nicht so recht. Also ich glaube, das ist doch richtig, oder? Also jemand, der lebenslänglich ist, der bekommt ja nicht einfach Freigang, oder?
Ich kann es dir echt nicht sagen. Also da würde ich mich jetzt wieder zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht haben wir da jemand unter unseren Hörern, der sich da besser auskennt. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob lebenslängliche Haft grundsätzlich Freigänge ausschließt. Ist mir jetzt nicht bekannt. Weiß ich
Ja, wir
nicht.
bräuchten echt mal jemanden, der sich in Gefängnissen auskennt oder vielleicht mit jemandem verwandt ist, der im Gefängnis gearbeitet hat oder so. Das wäre echt hilfreich. Also auch bei, nicht nur bei diesem Fall, sondern auch bei anderen. Und gerade da finde ich ja auch, also wir alle drei haben gesagt, zum Beispiel diese Praktik mit der Fahrerin im Gefängnis, das kannten wir jetzt alle überhaupt nicht.
Mich wundert halt, also klar, dass die dann bei dem Gespräch nicht dabei sind, das ist schon logisch, aber normalerweise hätte ich mir jetzt so vorgestellt, da steht dann jemand vor der Tür, ne, der direkt eingreifen kann, der bewaffnet ist und der vielleicht auch auf Hilferuf oder irgendwas dann sofort reagiert und dann sofort eingreifen kann. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Na, weil es wurde ja geschrieben, sie hat dann über ihren Pieper Hilfe geholt und da frage ich mich dann schon, okay, wenn ich jetzt da noch einen Pieper irgendwie aktivieren muss, anstatt dass ich einfach nur Hilfe rufe oder so und jemand steht vor der Tür und kann dann sofort reinkommen und kann die Situation auflösen, das ist auch was, wo ich sage, irgendwie wirkt auf mich etwas befremdlich. Aber es kann ja durchaus sein, dass das vielleicht dort auch geübte Praxis ist, um eben dann komplett zu vermeiden, dass da jemand Drittes mithört. Aber da würde ich dann wieder sagen, da ist die Sicherheit von Pfarrer/Pfarrerin eigentlich wichtiger, als dass dann derjenige, der vor der Tür steht, vielleicht mal zwei, drei Wortfetzen mit aufschnappt oder so, mit denen er dann eh nichts anfangen kann, weil er die vor Gericht sowieso nicht verwerten kann oder irgendwie anderweitig dann nutzen kann. Also
Ja.
ist jetzt so mein Verständnis.
Man kennt das auf jeden Fall auch, die Situation mit Gefängnispsychologen oder eben Mitarbeitern in Psychiatrien, dass da dass nicht nur wir von außerhalb denken, man muss echt mutig sein, um das zu machen, sondern dass es auch wirklich Menschen gibt, die Angst davor haben. Also ich kenne das jetzt so vereinzelt aus Dokumentationen und solchen Sachen, wo man dann wirklich Erlebnisberichte bekommt von Menschen, die das erste Mal mit sowas konfrontiert werden, die das erste Mal zu einem wirklich gefährlichen Gefangenen in die Zelle müssen und Angst haben die ganze Zeit. Also das ist nicht nur was, das wir von außerhalb denken. Diese Menschen sind nicht komplett angstfrei, wenn sie da reingehen in ihren Beruf, sondern sie haben oft die gleichen Gefühle, die wir auch haben, aber müssen dem eben nachgehen. Vielleicht ähnlich wie, keine Ahnung, ein Zoowärter, der die Löwen füttern muss oder so. Also das ist gar nicht
Es gibt ja halt die
mal hilfreich.
Situation, wo du sowas zum Beispiel trainierst und wo du das übst in deinem Beruf und wo du es dann halt wirklich das erste Mal in einer echten, nicht gestellten Situation umsetzen musst, ne?
Ja.
Nochmal kurz zurück in die Psychiatrie. Was vielleicht hier tatsächlich noch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass er diesen Freigang, diesen ersten damals in der Psychiatrie 98, von dem er nicht zurückgekommen ist, bekommen hat, obwohl er schon viermal geflohen war aus der Psychiatrie.
Okay.
Das ist halt auch wieder so eine Sache, belohnt man so jemanden mit einem Freigang? Ich weiß nicht, das ist immer so. Natürlich wissen wir jetzt vieles nicht, wie die Situation war, was auch immer, warum er einen Freigang bekommen hat, was auch immer da abgelaufen ist, lässt sich immer schlecht nachvollziehen. Aber es wirkt halt, wenn du es halt dann schwarz auf weiß liest, wirkt es immer etwas abstrakt und man fragt sich, wie kann sowas passieren? Aber wie gesagt, es ist ja kein Einzelfall bei uns. Es gab ja auch noch diesen Vergleichsfall. Bei Frank Schmökel, der ja damals auch, das hatten wir ja in unserer Sonderepisode zu Weihnachten, falls du dich erinnerst, Dominik, wo ich mich mit meinem Kumpel damals im Getreidefeld versteckt habe,
Ja.
der hat ja damals auch Freigang bekommen, zwar unter Begleitung, obwohl das ein extrem schlimmer Verbrecher war und wo er dann bei der Flucht, ich glaube, was wen hat er, mehrere Leute abgestochen hat oder zumindest schwer verletzt hatte. Und da fragt man sich immer, warum muss man das überhaupt machen? Aber es ist halt die Rechtsprechung, Rechtsstaat, und wenn es so festgelegt ist, dann ist es halt so, ne?
Ja, es ist sicher auch eine Sache der Motivation und Resozialisierung, dass solche Sachen eben vorgeschrieben sind, dass das geben muss. Bei jemandem in ein dunkles Loch zu sperren und zu sagen, du kommst hier nie wieder raus, das ist halt ich denke, solche Menschen sind eher bereit, alles zu tun, als Menschen, die Aussicht auf bestimmte Sachen haben. Also ich denke, deswegen ist das auch immer so eine Motivationsfrage, dass man auch die Sache mit der Fahrerin zum Beispiel, dass man diese Gespräche haben kann. Weil ich glaube, jemand, der wirklich lebenslänglich im Gefängnis sitzt und vielleicht auch schon dieses Alter hat, das dann wirklich lebenslänglich bedeutet oder eben Sicherheitsverwahrung oder was auch immer, der ist wahrscheinlich bereit, alles zu tun, weil er schon weiß, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Und deswegen muss man wahrscheinlich diese Lichtblicke geben, um Schlimmeres zu verhindern.
Könnte ich mir vorstellen, ja. Aber Chris, du hast gerade schon ungewollt eine relativ gute Überleitung geschaffen, als du den Begriff Rechtsstaat verwandt hast zu unserem zweiten Fall. Oder gibt es jetzt noch was ihr jetzt noch zum ersten sagen möchtet?
Ein abschließendes noch, der Raimund S. wurde dann im März 2000, nachdem, das vielleicht doch ist jetzt für unser Thema an sich nicht so ganz relevant, aber er wurde dann halt mittels einer Aufnahme von der Bankfiliale, wo er Geld abgehoben hat vom Sparbuch, festgenommen, aber man konnte ihn nicht gut darauf erkennen, aber ein Fahrrad war dort auf diesen Aufnahmen zu erkennen. Und so hat sich dann jemand später gemeldet, der dieses Fahrrad wiedererkannt hat. Und dann wurde Raimund S. verurteilt, wieder zu lebenslanger Haft, Sicherheitsverwahrung. Aber ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir mit dem zweiten Fall weitermachen, halt darauf eingehen, dass halt diese zwei Chefärzte oder dieser eine Chefarzt und der eine Arzt der Psychiatrie halt angeklagt wurden vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und dann auch später auf zumindest der Chefarzt der Klinik auf 9 Monate auf Bewährung wegen fahrlässiger Körperverletzung und Tötung verurteilt wurde. Da würde mich jetzt noch interessieren, wie ihr das seht, ob solche Leute da wirklich zur Rechenschaft gezogen werden sollten oder nicht.
Ich denke, das kann man nicht pauschal beantworten. Ich denke, also ermittelt werden muss ja in so einem Fall auf jeden Fall, weil das kann ja nicht, wie wir vorhin schon gesagt haben, es kann ja nicht angehen, dass ein schwer gefährlicher Sexualstraftäter einfach so auf freien Fuß entlassen wird und später nicht mal nach dem verhandelt wird. Also da sollte man schon wirklich genau danach ermitteln und wirklich auch versuchen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, weil es hat ja trotzdem indirekt zu dem Tod von zwei Menschen geführt und zu unerträglichem Leid von vielen, vielen weiteren, weil es sind ja neben den beiden Personen, die verstorben sind, auch noch viele, viele andere belästigt worden, geschlagen worden. Die haben ja dann später auch ausgesagt, aber waren oft so verstört, dass sie da kaum was dazu sagen konnten zu der Person, und das war dann auch der Hintergrund, weshalb man dann anhand des Fahrrads den Täter dann überführen musste, weil es einfach keine anderen Möglichkeiten gab irgendwie, bis auf so ein, zwei vergrieselte Bilder aus einer Bank, aus einer Bankfiliale. Aber für mich ist es in dem Fall immer individuell zu sehen, wenn man diesen Personen wirklich nachweisen kann, dass da Mist gebaut wurde und dass es da wirklich darum ging, okay, es ist eine Fehlentscheidung getroffen worden. Ich finde, es gehört dann auch zum Beruf dazu, dass man dafür gerade steht. Ob es dann wirklich eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung sein muss, ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Also da bin ich jetzt auch rechtlich nicht fit genug, muss ich sagen, um zu wissen, was genau den Tatbestand dann erfüllt. Also ich unterstelle jetzt weder dem einen noch dem anderen mal, dass die böse Absichten hatten. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das nicht der Fall war. Aber auch Nachlässigkeit sollte zumindest bestraft werden. Wobei dann 9 Monate auf Bewährung ist eine Sache. Aber die Frage ist halt, können die Personen ihren Beruf weiterhin ausüben? Sind die noch fähig? Und kann man die noch in dem Beruf arbeiten lassen, wenn man dann riskiert, dass vielleicht in 1-2 Jahren wieder sowas passiert? Das wäre für mich die wesentlich wichtigere Frage eigentlich.
Wäre vielleicht auch die Frage, arbeiten sie denn überhaupt noch in dem Beruf, weil das Ganze ist ja schon fast 20 Jahre. Oder ich weiß gar nicht, wann diese Verurteilung passiert ist, aber ob sie zu dem Zeitpunkt noch Ärzte waren.
Vielleicht sollten wir an die Hörer, wünscht ihr euch, dass wir einen Patreon-Account erstellen und ihr finanziert A, dass Dominik ein neues Mikrofon bekommt, aber vor allem, dass wir uns vielleicht einen Anwalt organisieren können und einen ehemaligen Gefängnisinsassen, den wir dann immer wie bei Fußballübertragungen, wenn Schiedsrichter, ehemalige zur Schiedsrichterentscheidung befragt werden, können wir hier immer in die Sendung so einen Anwalt einschalten, den wir dann zu diesen ganzen Rechtssachen befragen. Ich finde die Idee gut.
Oder wollt ihr uns vielleicht einen Anwalt finanzieren und dann kann ich einfach GEMA-Musik hier einspielen, weil er sich dann um den Rest kümmert. Ich würde noch zu diesem Fall sagen, dass es hat sehr viele Parallelen zu dem Fall vom letzten Mal, wo wir uns gefragt haben, wie viel sollten die Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden für bestimmte Sachen. Und auch hier ist die Frage, sollte jemand wirklich dafür bestraft werden, dass er seinen Beruf ausgeübt hat und Fehler in seinem Beruf gemacht hat? Natürlich müsste man wissen, wenn man in so einen Beruf geht, dass man bestimmte Verantwortung zu tragen hat. Aber ich finde sowas wirklich immer schwierig, weil, keine Ahnung, ein was jetzt auch schon auf unseren nächsten Fall hindeutet, aber ein Supermarktmitarbeiter möchte jetzt auch nicht verurteilt werden, weil er irgendwie was fallen lassen hat und das nicht selbst bezahlen will oder so. Also das ist natürlich ein ganz anderes Ausmaß, aber ich denke, die Lösung für solche Situationen wäre dann wirklich nur, dass man ein viel größeres Gremium hat, um solche Entscheidungen zu treffen. Also dass dann wirklich mindestens 10 Personen abstimmen müssen, ob jemand auf freien Fuß gesetzt wird oder so, keine Ahnung. Damit man dann am Ende eben nicht ein oder zwei Verantwortliche hat. Aber ob es das dann besser macht oder nicht, keine Ahnung. Und sicher gibt es das ja in vielen Situationen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ob jemand, seine Haftstrafe verkürzt wird, ob jemand freikommt aus dem Gefängnis oder ob ein neues Gerichtsverfahren eingeläutet wird. Das sind oft so Sachen, wo dann größere Einheiten befragt werden. Größere Gremien oder was auch immer in dem jeweiligen Fall.
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem zweiten Fall. Übrigens ebenfalls, kann ich das zumindest sagen, ein Berliner Fall?
Ja, ja.
Okay, wir haben bei diesem Fall, weil er wirklich sehr, sehr top aktuell ist und ich glaube im Moment auch immer noch vor Gericht, haben wir entschieden, dieses Mal keine genauen Details zu nennen. Das heißt, wir werden uns dort etwas vage halten, weil, wie gesagt, das ist etwas, das aktuell immer noch vor Gericht diskutiert wird. Ich habe zumindest noch kein Ergebnis hier, ob jetzt schon eine Entscheidung getroffen wurde, aber ich kann dazu sagen, wenn ihr euch näher informieren wollt, dann findet ihr auf jeden Fall auch überall dann die Details zu diesem Fall. Es geht um einen Berliner Supermarkt, einen Supermarkt, der Teil einer größeren Kette ist, und um einen Mann, einen jungen Moldawier, der zu seinem Arzt ging mit einigen Verletzungen und der Arzt ihn dann weiter ins Krankenhaus geschickt hat. Das Krankenhaus hat daraufhin die Polizei gerufen, weil sie nämlich festgestellt haben, dass dieser Mann schwere Verletzungen hatte. Es handelt sich bei diesem Mann nämlich um einen Ladendieb und er ist dann später auch im Krankenhaus verstorben. Und nun soll ein Ladenbesitzer, ein Ladenchef von dieser Ladenkette, nein, in diesem Supermarkt zur Verantwortung gezogen werden. Als ich das erste Mal gelesen habe, ich habe auch später erst festgestellt, dass ihr schon etwas mehr über die Sache informiert wart, als ich zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, war meine Situation ähnlich wie das, was ich jetzt gerade bei den beiden Ärzten gesagt habe, sollte jemand für die Ausübung seiner Tätigkeit und weil er seinen Job richtig gemacht hat, wirklich zur Verantwortung gezogen werden, denn dieser Ladenchef steht jetzt selbst vor Gericht, weil er versucht hat, einen Ladendieb zu stoppen. Und meine erste Reaktion bei dieser Sache war natürlich, nein. Weil Ladendieb ist Ladendieb und er hat versucht, ihn aufzuhalten und musste dabei Gewalt anwenden. Allerdings steckt dann doch einiges mehr dahinter. Und zwar meiner Meinung nach sehr schockierende Wahrheiten, die sich dabei aufgetan haben. Wie gesagt, dieser junge Mann, der Moldawier, dessen Namen wir jetzt nicht nennen werden, ging in diesen Supermarkt, hat dort versucht zu stehlen, wurde dann ertappt und anstatt die Polizei zu rufen, haben die Mitarbeiter des Ladens, also vor allem der Geschäftsführer, die Sache selbst in die Hand genommen. Und wie sich herausgestellt hat, oder ich glaube, das ist im Moment immer noch umstritten, ich weiß nicht, ob es schon 100%ig erwiesen ist.
Es ist zumindest, wurde ein Urteil gefällt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Beteiligten dann noch in Revision oder Berufung gehen können, okay. Aber zumindest wurde schon mal ein Urteil gesprochen, ja.
Ja, gibt es nämlich ein Hinterzimmer in diesem Supermarkt, das speziell dafür benutzt wurde, um Ladendiebe eigenhändig zu bestrafen. Und eigenhändig tatsächlich, also der Marktleiter dort hatte auch, ich glaube, Quarzhandschuhe waren es, die er wirklich als quasi schon fast als Ritual benutzt hat, als Werkzeug, um Ladendiebe eigenhändig zu bestrafen, also zusammenzuschlagen. Und in meinem Kopf tut sich dann natürlich wirklich ein Szenario auf, das man am ehesten mit vielleicht Hinterzimmern in Casinos in Vegas oder so in Verbindung bringt. Also scheinbar dieser Supermarkt hatte dieses Hinterzimmer und diesen Chef, der sich gedacht hat, die Polizei kommt nie oder beziehungsweise macht nicht wirklich etwas, wenn sie Ladendiebe ertappen, und hat dann das Ganze selbst in die Hand genommen und dieses Mal ist es schief gegangen. Aber es scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein, aber auf jeden Fall hoffentlich das letzte Mal, denn jetzt steht er, wie gesagt, vor Gericht und auch die Stimmung in dem Markt scheint, naja, etwas merkwürdig zu sein. Also wenn man den Markt betritt, scheinbar, die Mitarbeiter haben alle ihre Namensschilder nicht angesteckt und solche Sachen, was man da so lesen kann, um vermutlich nicht erkannt zu werden. Sie äußern sich nicht dazu, auch die Stammkunden nicht. Also das Ganze wirkt schon fast wie eine kleine Verschwörung.
Ja, vor allem es ist halt nicht das erste Mal gewesen, wie du schon gesagt hast. Sie haben halt schon des Öfteren in der Vergangenheit nicht mehr die Polizei gerufen, weil sie der Meinung waren, dass die Ladendiebe nicht abgeschreckt werden von so einer Anzeige oder dass die fallen gelassen wird, wenn da gesagt wird, okay, das ist ein Obdachloser, da holen wir nichts, der wird vielleicht irgendwie ja, du gemacht, was auch immer. Und das war den Mitarbeitern dieses Supermarktes halt nicht genug. Und deswegen haben sie das halt mehrfach gemacht. Und gerade das Opfer in diesem Fall, der Moldawier, der wurde halt ein paar Tage vorher in einem anderen Supermarkt derselben Kette, tatsächlich in einem, in dem ich auch schon öfter einkaufen war, ebenfalls aufgegriffen. Und da wurde er ja auch zusammengeschlagen. Und das ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Und letztendlich ist es halt ein typischer Fall von Selbstjustiz. Und das hatten wir auch schon mal in einem anderen Fall, bei der Marianne Bachmeier, aber halt in einem anderen Zusammenhang. Aber ist schwierig. Also um es gleich mal vorwegzunehmen, um den Kenntnisstand mal aktuell zu halten, also der Supermarktleiter, der wurde in diesem Fall zu 3 oder 3,5 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt.
Ach so.
Das ist auch die knapp über der Mindeststrafe für dieses Vergehen. Er wurde halt wegen Körperverletzung mit Todesfolge wurde er verurteilt. Und es gibt auch noch laufende Verfahren gegen andere Mitarbeiter dieser Supermarktkette, ja.
Also ich nur noch mal ganz kurz zur Ergänzung: Der Supermarkt, das sollte man vielleicht noch erwähnen, der liegt in einem Bahnhof. Also es ist ein super, kein normaler Supermarkt, der ein bisschen
Also
außerhalb
beide
irgendwo ist.
tatsächlich.
Beide, ja, also der, um den es jetzt speziell geht, in dem speziellen Fall, der liegt in einem Bahnhof, und das führt natürlich dazu, dass ich sage jetzt mal, ein gewisses Klientel dort verkehrt. Also zum einen natürlich Reisende, aber zum anderen natürlich auch Beschaffungskriminelle, also sprich Drogensüchtige, die dort unterwegs sind und die ja auch in vielen Fällen eine gewisse Gewaltbereitschaft an den Tag legen aufgrund der Sucht. Das heißt, also sie versuchen sich ihre Sucht zu finanzieren und sind oft, oder so wird es beschrieben, sind sehr häufig gewaltbereiter oder auch aufgrund der Drogen enthemmter, spüren weniger Schmerz oft, und das führt natürlich zu einer besonderen Situation. Jetzt war es in dem Fall aber so, dass es hier nicht um eine Person ging, also bei diesem Moldawier hat es sich nicht um eine extrem gefährliche, gewaltbereite und, ja, ich sage jetzt mal, einen typischen Verbrecher gehandelt, sondern um jemanden, der einfach einen Ladendiebstahl begangen hat. Und der war wohl auch nicht gefährlich, zumindest ist es nicht so beschrieben worden. Also es war nicht so, dass man da besondere Gewalt hätte an den Tag legen müssen oder dass es da zu einem Handgemenge gekommen wäre, bei dem sich der Supermarktleiter einfach verteidigt hat, sondern es war wohl wirklich so, dass das Ganze schon fast rituell oder traditionell einfach stattgefunden hat nach einem Muster, was sich vorher schon mehrfach so zugetragen hat, nämlich jemand versucht, in diesem Laden zu klauen. Der Laden Filial oder der Filialleiter ist genervt davon, weil, wie Chris eben schon beschrieben hat oder wie ihr beide beschrieben habt, einfach nur der Polizei übergeben scheint in dem Fall nicht mehr zu helfen. Die sind in der Regel innerhalb kürzester Zeit wieder da. Man kann zwar Anzeige erstatten, aber es bringt wohl nicht viel. Es passiert nicht viel, und deswegen wird in dem Fall, so wirkt es zumindest, das Recht in die eigene Hand genommen. Also es bildet sich, wenn man so will, ein Mikrokosmos innerhalb dieses Supermarkts, in dem üblicherweise Ladendiebe nicht an die Polizei übergeben und somit einer rechtsgültigen Verurteilung überführt werden, sondern da wird das Recht in die eigene Hand genommen und man selbst agiert nach eigenem Gutdünken. Und das ist in dem Fall halt scheinbar so, dass man mit einem Quarzhandschuh auf die Person einschlägt. Wahrscheinlich wäre das wohl auch nie ans Licht gekommen. Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass die Personen dann so verängstigt sind, die gehen dann halt nie mehr dorthin, aber weil es ja wirklich sich auch um Personen häufig handelt, die keine wirkliche soziale Lobby haben. Das heißt, wenn die also irgendwie, ich stelle mir das jetzt mal so vor, jemand wird da verprügelt, geht vielleicht zur Polizei, es ist vielleicht jemand, der obdachlos ist, der alkoholisiert ist, dann sagt sich die Polizei vielleicht, okay, gut, er hat sich halt mit einem anderen Obdachlosen geprügelt, so wie es täglich wahrscheinlich 100 Mal vorkommt, und dann wird der wieder weggeschickt. Und viel, viel mehr passiert in dem Fall auch nicht. Und wenn der schwere Verletzungen hat, kommt er vielleicht ins Krankenhaus, dann wird ihm gesagt, okay, prügelt euch halt bitte nicht mehr so arg. Und dann ist die Sache für die Polizei wahrscheinlich erledigt. Aber in dem Fall war es halt so, dass die Verletzungen so gravierend waren, dass dieser Moldawier wohl zu seiner Cousine gegangen ist um dort eben Unterschlupf zu suchen. Die hat dann bemerkt, wie schwer er verletzt ist, hat ihn dann zum Arzt geschickt und der wiederum ins Krankenhaus. Und das Krankenhaus hat dann festgestellt, dass diese Verletzungen nicht dass die durch Fremdeinwirkung entstanden sind und dass die wohl so schwer sind, dass es durchaus zum Tod kommen kann. Dann ist die Polizei informiert worden und dann ist wenig später diese Person tatsächlich auch verstorben an den Folgen dieser Verletzungen. Und das ist dann jetzt was, wo ich mir denke, okay, ein Einzelfall ist eine Sache, aber da handelt es sich wohl um eine geübte Praxis, die jetzt halt einfach mal eskaliert ist. Wer weiß, wie oft es vorher schon passiert ist, ohne dass jemand was davon mitbekommen hat. Jetzt ist es eskaliert, jetzt ist es zum Äußersten gekommen und jetzt merkt man plötzlich, dass wohl auch nicht nur der Filialleiter damit drinnen hängt, sondern dass der ganze Markt das, wenn auch vielleicht nicht aktiv mit forciert hat, aber doch zumindest geduldet und gebilligt hat. Und es ist ja auch beschrieben worden, dass da Bilder rumgegangen sind, dass da Videos rumgegangen sind in internen WhatsApp-Gruppen. Man hat dann den Markt kurz geschlossen, kurz daraufhin, hat dann erstmal alle vernommen, die dort arbeiten. Und dabei kam wohl raus, dass sowas immer ein großes Gesprächsthema ist und dass wohl auch selbst der Filialleiter von sich aus dann ein Video von der Geschichte rumgeschickt hat mit dem irgendwie mit dem Untertitel Moldawien zu Gast bei Freunden oder irgendwas. Und das fügt dem Ganzen ja nochmal eine andere Komponente hinzu. Zum einen die Gewalt und zum anderen einen möglichen rassistischen Hintergrund, der aber jetzt nirgendwo näher beleuchtet ist, aber es ist ja zumindest eine mögliche Ausprägung davon.
Genau. Es kam zumindest dabei heraus, dass sie diese Praxis tatsächlich bei genau diesem Klientel, bei Obdachlosen und halt bei ausländischen oder vielleicht sogar in Kombination Obdachloser, ausländische Diebe, gerade dort vermehrt angewandt haben. Was noch vielleicht ganz interessant ist, du hast ja schon gesagt, Dominik, das ist halt, dass sie systematisch vorgegangen sind, so ein bisschen ritualhaft. Das muss man sich halt bildlich vorstellen. Es wurde auch ausgesagt, dass sich die Opfer in diesen Fällen, oder gleichzeitig sind sie auch Täter, aber in dem Fall geht es ja jetzt um diese Sache, sich wirklich hinknien mussten, wie bei einer Hinrichtung in diesen Hinterzimmern dieser Supermärkte. Dass sie also wirklich wehrlos sich hinknien mussten und dann auf sie eingetreten und eingeschlagen wurde. Und das ist schon, das sind ja Wildwest-Methoden, das hat ja schon fast was von der Kriegsgefangenschaft oder sowas.
Ja, was man nochmal dazu sagen sollte, ich habe jetzt immer den Verstorbenen als jung bezeichnet, aber tatsächlich ist der Marktleiter selbst tatsächlich der Jüngere, denn er selbst ist 29 Jahre alt und irgendwie sehe ich da auch so einen gewissen Zusammenhang. Also ich könnte es mir jetzt tatsächlich bei einem älteren, erfahrenen, vielleicht weniger radikalen Marktleiter wirklich nicht vorstellen, so ein Verhalten. Nicht, dass diese Ausländerfeindlichkeit, die eventuell da war, nicht sogar genauso stark oder stärker ausgeprägt wäre, aber dieses radikale Handeln passt für mich irgendwie in dieses Bild eines noch relativ jungen Marktleiters, keine Ahnung. Ich habe selbst in der Vergangenheit mal für einige Monate in einem Supermarkt gearbeitet, auch ein Teil einer größeren Kette und deswegen so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Also natürlich nicht mit dem Misshandeln von Dieben, aber mit der tatsächlichen Menge und diesem gewissen Gefühl von Hilflosigkeit, das ich jetzt persönlich nie gemerkt habe, aber ich habe mich sehr viel mit Ladendetektiven und so unterhalten und da kamen immer sehr viele spannende Geschichten dabei raus. Aber was ich dort gehört habe, war tatsächlich, dass pro Tag mindestens, also schon in so einem kleinen Stadtbezirk, mindestens 10 Diebstähle stattfinden und tatsächlich auch die Tatsache stimmt, dass mit den Ladendieben natürlich nicht viel passiert. Die bekommen diese Akte und dann tauchen sie einfach wieder auf, selbst wenn sie natürlich eigentlich Ladenverbot haben. Diese Sachen. Aber interessant ist auf der anderen Seite auch, dass die Rechte der Mitarbeiter in diesem Supermarkt sehr, sehr eingeschränkt sind. Also komplett das Gegenteil von dem, was hier passiert ist. Tatsächlich ist das Ganze sehr vage und schwammig und man muss als Mitarbeiter in einem Supermarkt selbst stark aufpassen, dass man nicht selbst irgendwelche Grenzen übertritt, schon in dem Moment,
wenn man... Du darfst ja zum Beispiel, glaube ich, niemanden anfassen, du darfst ihn ja nicht mal festhalten eigentlich, ne?
Genau, solche Sachen. Was dann aber eigentlich wieder mit dem tatsächlichen Recht eines deutschen Bürgers konfrontiert wird, dass man wenn man ein Verbrechen sieht, darf man, soweit ich weiß, ja schon den Verbrecher aufhalten. Also ist man in dem Moment mehr der Mitarbeiter oder einfach ein deutscher Staatsbürger, der einfach ein Verbrechen gesehen hat und den Verbrecher am Tatort festhält. Also ihr könnt mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, so ungefähr ist die Rechtslage, dass man bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Polizei eintrifft, jemanden an Ort und Stelle halten darf. Also gerade deswegen ist das Ganze eben so schwammig und vage und was darf man wirklich? Und ich hatte da auch Kolleginnen, denen man es zum Beispiel überhaupt nicht zugetraut hätte, die dann einem Ladendieb einfach mal hinterhergesprintet sind und sie zu Boden getackelt haben. Also solche Sachen gibt's halt wirklich und da folgen dann auch nicht irgendwelche Konsequenzen, aber ich kann schon dieses Gefühl von Hilflosigkeit verstehen, aber dass man dann komplett in das Gegenteil übergeht, ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Auch weil es persönlich, das ist so eine Sache mit Ladendiebstahl. Also ich will natürlich nicht sagen, dass das, dass es gut ist oder irgendwie nicht weiter schlimm wäre, aber für gewöhnlich, gerade in größeren Supermarktketten, betrifft es niemanden so wirklich. Also da kommen keine Schäden auf, die irgendjemanden
persönlich kratzen. Das ist ja auch einkalkuliert, oder?
Ja, ich denke, sowas ist einkalkuliert. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall jetzt vielleicht ein Privatmarkt war, dann ist das natürlich nochmal, naja, ist nicht wirklich eine andere Sache, aber natürlich geht es dann so ein bisschen mehr an das eigene Geld, aber soweit ich das verstanden habe, ja, hat sich ja dann auch der Vorstand von dieser Kette mit eingemischt und so weiter. Ist schwer, so vage zu sprechen, aber wir hätten vielleicht auch mehr Details zulassen sollen. Ja, keine Ahnung. Also ich kann die Situation auf jeden Fall nicht nachvollziehen, aber ich kann diese Verwirrung irgendwie nachvollziehen und dieses Gefühl, dass man, ja, dass nicht wirklich was getan werden kann. Aber was soll sich daran auch ändern? Also was soll man mit einem Ladendieb machen? Es ist halt am Ende nur ein Diebstahl, wenn man es so sagen will. Und ich kann da schon verstehen, dass man dann vielleicht eine Woche später den gleichen Ladendieb wieder im gleichen Laden sieht.
Naja. Ja, man resigniert da wahrscheinlich schon als Mitarbeiter, aber es ist halt dann letztendlich, ja, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, man muss sich halt auch an die Rechtsstaatlichkeit dann, wenn die Gesetzeslage halt nun mal so ist, dann ist sie halt so. Und ob man dann selbst zum Täter werden muss, ist halt diese Frage. Also die Frage stellt sich nicht, weil es ist halt eine Grenze, die überschritten wird, die halt nicht geht. Es ist halt letztendlich Selbstjustiz und wir leben jetzt im 21. Jahrhundert.
Ich verstehe es halt noch nicht, weil mit dieser Sache wird ja kein Exempel statuiert oder so. Es war ja nicht überall, also es ist ja nicht so, dass dann irgendwie ein Foto oder so davon an die Ladentür gehängt wird, sodass jeder weiß, hier darf man nicht klauen. Es wirklich scheint nur persönliches Vergnügen zu sein. Klar hat man dann vielleicht diesen einen Dieb davon abgehalten, wieder in den gleichen Markt zu kommen, aber das war's auch. Man hält damit nicht andere Diebe ab, denn es ist ja schließlich was, das heimlich gemacht wird.
Es kann ja, nicht sein,
dass der dann seinen Freunden
bestimmt, erzählt.
Ja. Nein, das ist,
denn, es spricht sich rum.
Ja, genau, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ich glaube, wenn man jetzt mal vor diesem Hintergrund das Ganze betrachtet, dass es da wohl auch zum großen Teil um Ausländer ging, war wahrscheinlich der Hintergedanke, dass die, ich nenne es jetzt mal bewusst Sippschaft, die da vielleicht dahinter steht, oder der Bekanntenkreis von diesem Obdachlosen, meistens leben ja Obdachlose auch zusammen oder tun sich vielleicht noch mit anderen zusammen, dass sich dort dann in gewisser Weise rumspricht, dass man in diesem einen Markt wohl besser nicht klauen sollte. Und das war wahrscheinlich der Hintergrund, weil so ist es auch beschrieben worden in den Fahndungen dieser Person. Man hat ihn ja dann gefragt nach den Motiven und da wurde eben angeführt, dass die Polizei eben nichts machen kann oder nichts macht, dass die Personen immer wieder kommen, dass da immer wieder dieselben klauen und dass man deswegen versucht hat, irgendwie eine Art Abschränkung zu finden. Und das ist natürlich eine absolut lahme Ausrede, klar, aber das war wohl die Motivation dahinter und so ist es beschrieben worden. Was anderes kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Also, dass man eben versucht hat, dass sich das dann rumspricht in der Szene, sage ich mal, und dass dann diese Szene, dieses bestimmte Klientel diesen Supermarkt aufgrund dessen meidet, weil ich persönlich wüsste jetzt keinen anderen Grund, weil ansonsten, klar, es bekommt ja keiner mit groß, aber ich denke schon, dass sich sowas auch in der Umgebung dieser Personen, um die es da ging, rumspricht.
Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich schockierend. Also das, keine Ahnung. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, diese Wild-West-Methoden, dieses typische Casino-Szenario. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, die meisten Menschen hatten selbst schon mal dieses Gefühl, wenn man vielleicht aus einem Supermarkt rausgeht, ohne was gekauft zu haben oder so. Hoffentlich denkt jetzt keiner, ich hätte was geklaut oder dass man sich unauffällig, also natürlich ist das immer sehr persönlichkeitsabhängig, aber dass man denkt, guckt mich jetzt gerade jemand an, denkt jemand, ich habe vielleicht was in meine Tasche gesteckt. Und ich hatte zum Beispiel auch Situationen, wo mir ein Ladendetektiv dann gefolgt ist, weil er dachte, ich hätte was geklaut und solche Sachen. Und sich dann vorzustellen, dass jemand nur vermutet, man hätte was geklaut und ja, einen dann ins Hinterzimmer zerrt und sperrt, das ist unfassbar.
Mich hat tatsächlich schon mal damals auf einer Klassenfahrt mich und ein Kumpel ein Polizist verfolgt, als wir kamen aus dem Mediamarkt, hatten nichts gekauft, so wie du es schon gerade beschrieben hast, und sind dann weggegangen, aber haben dann bemerkt, dass uns jemand verfolgt hat vom Markt aus. Und das ging dann fast 10 Minuten lang und irgendwann hat er uns dann auf die Schulter geklopft und wie so ganz, wir haben nichts geklaut, wir haben nichts geklaut. Ja, aber bevor ihr in den Mediamarkt gegangen seid, seid ihr bei Rot über die Ampel gegangen. Wirklich so, das war schon ein bisschen. Aber an
Zwei
sich,
Jahre.
hast du recht, das habe ich auch heute noch, wenn du irgendwo reingehst. Gerade
Ja.
früher war es ja noch gar nicht so, aber heutzutage hat ja, sag ich mal, jeder größere Laden, jedes größere Geschäft hat ja draußen, außerhalb, gerade in so Einkaufszentren, außerhalb des Eingangs steht ja immer so ein Sicherheitsmann oder so ein Security-Mann und sowas, der genau gucken und der auch gleich als erstes eingreift, wenn diese Piepdinger da losgehen.
Ja.
Und da denkst du auch, wenn du da rausgehst, du weißt, du hast nichts geklaut. Und dann denkst, gehst du erstmal durch und jetzt, oh, wehe, das piept jetzt hier, weil ich irgendwas anderes mit reingenommen hatte oder sowas. Und man guckt dem dann nie in die Augen, diesem Sicherheitsmann, wenn man an dem vorbeigeht.
Ja, genau.
Geht mir irgendwie nicht so. Also, ich kann es
Ja, du machst den
verstehen.
ja auch platt.
Ich kann es ver Nein, ich kann es
Willbreaker.
verstehen, aber mittlerweile gibt es ja auch nicht nur diese Sicherheitsleute vor den Supermärkten, sondern mittlerweile gibt es ja sogar Schließfächer, in denen du deine Taschen und Rucksäcke einschließen kannst. Also damit wird schon entgegengewirkt. Ich finde es auch gut. Es nervt zwar manchmal, aber ich finde es nicht schlecht, weil streng genommen, wer sagt denn, dass du nicht irgendwie so einen Aufkleber da abknibbelst und denen dann und irgendwie eine DVD oder irgendwas in deinen Rucksack schiebst? Das kriegt dann keiner mit. Also das finde ich, das unterstütze ich auch. Aber was für mich dieser Fall nochmal für eine ganz andere Frage aufwirft, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, was ist denn oder wer sind denn die Zielpersonen von so Ladendetektiven? Das sind ja in der Regel keine Leute im Anzug. Von denen geht man nicht aus, dass sie klauen. Möchte ich jetzt einfach mal
Kinder?
unterstellen, das sind Kinder. Es sind vielleicht Personen, die einer gewissen, ja, die ein gewisses soziales Stigma haben. Also sagen wir jetzt einfach mal Leute, die vielleicht ein bisschen abgerissen aussehen oder Punks oder sowas. Ne? Also so eine gewisse Art von Menschen, bei denen einfach angenommen wird, die klauen. So, da kann jetzt irgendwie der Manager, der kann sich jetzt irgendwie, was weiß ich, ein iPod oder irgendwas oder sonst was für 200, 300 € einstecken. Ich möchte einfach mal unterstellen, dem würde kaum ein Ladendetektiv hinterher laufen. Und wenn ich das jetzt mal so übertrage, also ich kenne das ja auch von mir, ich habe ja in der Bank gelernt und ich habe ja viele Jahre Anzug tragen müssen beruflich, die Leute begegnen dir komplett anders aufgrund deiner Kleidung und aufgrund deiner Äußerlichkeit. Und das finde ich, zum einen ist es einfach menschlich, weil man hat halt einfach Vorurteile, aber zum anderen frage ich mich dann wieder, wie kann es sein, dass jemand nur, weil er einen Anzug trägt oder dass jemand nur, weil er jetzt irgendwie besonders gepflegt aussieht oder so, dass der dann weniger im Fokus ist als jemand, der vielleicht irgendwie einen Nasenring hat oder der grüne Haare hat oder jemand irgendwie mit geflammten Springerstiefeln oder sowas. Es ist für mich eigentlich recht bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft, dass man bei solchen Leuten automatisch annimmt, dass die klauen. Auch bei Kindern wird es ja oft gemacht. So, das ist vielleicht so diese Mentalität, mit denen kann ich es noch machen. Und die haben vielleicht noch nicht so das Rechtsbewusstsein, aber auch das finde ich eine gefährliche Sache. Und gerade so in unserem Beispiel jetzt, ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass es dabei nicht um irgendwelche, keine Ahnung, Hausfrauen ging, die vielleicht mal irgendwie eine Packung Zigaretten einstecken oder um irgendwelche Manager, die jetzt einfach keinen Bock haben, ihre New York Times oder was sie da vielleicht kaufen zu bezahlen, sondern da geht es um eine gewisse Bevölkerungsgruppe, nämlich Leute, die man in diesem Markt ohnehin nicht haben will. Das ist jetzt eine Unterstellung und Spekulation von mir, aber so würde ich das jetzt einfach mal unterstellen, weil wie treten denn Supermärkte in der Regel auf? So alles, was so dieses allgemeine Bild verschandelt, in Anführungszeichen, will man ja dort in der Regel nicht haben. Das heißt also Leute, die betteln, Leute, die vielleicht ein Straßenkreuz oder irgendwas, irgendeine Zeitschrift verkaufen, das wollen die wenigsten ja in ihrem Supermarkt haben. Und oder anders gesagt, wie weit gehe ich dann als Marktleiter, wenn ich sage, okay, ich versuche diese Menschen, die meine normale, in Anführungszeichen, gewünschte Kundschaft vielleicht belästigen oder dazu führen, dass da vielleicht Leute nicht mehr reingehen, weil sie sagen, da laufen jetzt nur noch, ich formuliere es jetzt bewusst, Ausländer oder Obdachlose drin rum, da will ich nicht einkaufen, da fühle ich mich nicht sicher. Hat das vielleicht auch dazu geführt, dieses interne Vorurteil und dieses, wir wollen solche Personen grundsätzlich nicht im Markt haben und versuchen deswegen bei Leuten, die jetzt dann auch, die sogar dann wirklich straffällig werden, dann noch härter durchzugreifen, vielleicht war das auch ein Faktor und sowas finde ich eigentlich dann, das fände ich persönlich jetzt noch viel, viel schlimmer, weil Jeder Mensch hat ja das Recht einzukaufen, wo er möchte, und jeder kann rumlaufen, wie er will. Und nur aufgrund der Äußerlichkeit und aufgrund des Auftretens darf man eine Person eigentlich nicht anders behandeln. Und trotzdem macht es jeder von uns täglich.
Ja,
Also ich,
ne,
wie hat.
so. Ich kann es aus Erfahrung ein bisschen sagen. Also es ist auf jeden Fall das Augenmerk auf Ausländer gelegt. Dort, wo ich gearbeitet habe, da habe ich solche Sprüche oft gehört, und dass gerade die dann mehr von den in den Kameras, in den Bildschirm verfolgt wurden oder dann genauer hingeguckt wurden. Aber ich kenne eben auch den anderen Fall. Also jetzt wirklich, das ist nochmal ein Unterschied zwischen, ich sag mal, normale Supermarktmitarbeiter, die dann oft selbst gucken, wer macht was gerade, und gerade so Ältere, die nach ihrer eigenen Erfahrung gehen, die professionellen Ladendetektive, die so ein-, zweimal die Woche da sind und ihre Bildschirme vor sich haben. Also aus meiner Erfahrung, da habe ich vielleicht so 3, 4 verschiedene kennengelernt, und die haben tatsächlich auch jeden verfolgt. Also das war auch mal eine schick gekleidete Dame, die dann vielleicht an der Kasse war und im Verdacht stand, noch irgendwas in ihrem Beutel zu haben. Also da ist der Ladendetektiv auch mal hinterhergegangen. Aber normalerweise herrscht schon dieses Vorurteil vor, dass gerade Gruppen von Ausländern Diebstähle begehen, und meistens in größerem Stil. Wie gesagt, das sind alles nur Geschichten, die ich gehört habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, ja, dass man da eher hinguckt als Ladendetektiv oder Supermarktmitarbeiter.
Zwei Sachen noch. Erstmal, Kleider machen Leute, sagte schon der Schweizer Dichter Gottfried Keller 1874, wollte ich dazu noch anmerken.
Oh.
Aber eigentlich ist mir jetzt tatsächlich noch, ich will jetzt gar kein neues Fass noch aufmachen am Ende dieser Sendung, aber ich habe tatsächlich letztes Mal, als ich wieder ein paar alte Folgen Aktenzeichen XY geguckt habe, gab es nämlich noch einen ganz anderen Fall. Dort war nämlich der Verbrecher der Ladendetektiv. Da hat sich nämlich ein ehemaliger Polizist als Ladendetektiv ausgegeben in einem Supermarkt. Also der stand den ganzen Tag im Supermarkt.
Spoiler doch nicht unsere nächste Folge, Mensch.
Nein, der stand den ganzen Tag im Supermarkt und hat nämlich, ja, ich weiß, und hat genau das, was du gerade beschrieben hast, gemacht. Er hat Ausländer beobachtet, die im Supermarkt einkaufen waren, und hat sie gezielt beobachtet. Und wenn er jemanden erwischt hat beim Klauen, ist er zu ihm hingegangen und hat gesagt, wir rufen jetzt die Polizei und so weiter. Und die Leute, das waren teilweise halt Leute, die damals noch ohne Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltstitel und so weiter waren. Und wenn da irgendwie eine Straftat kam, dann hat das schnell zur Abschiebung geführt. Und dann hat er denen gesagt, dann machen wir einen Deal. Ich komme heute Abend zu dir vorbei und dann handeln wir die Sache aus. Und dann ist er hingegangen zu denen abends und hat dann gesagt, okay, ich habe mit dem Supermarkt geredet. Die wären damit einverstanden, die Anzeige fallen zu lassen, wenn du mir 1000 Mark gibst. Und so hat er, so ist er ganz Deutschland gefahren und hat dort so die Leute erpresst und hat sich da zigtausend Mark damit erschlichen als Fake-Ladendetektiv.
Wow. Dexter, krass, oder? Also quasi Dexter im Supermarkt sozusagen.
Ja.
Wow.
Okay. Ich finde, das ist ein guter Abschluss, diese Episode.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr guter Abschluss. Regt zum Nachdenken.
Auf jeden Fall. krass, okay. Ja, das war's dann heute mit der heutigen Episode von True Crime Germany. Heute, wie gesagt, einmal mit 2 Fällen, und gerne könnt ihr euch natürlich auch wieder zu beiden Fällen äußern. Wir wollen eure Meinung dazu hören. Ich denke, gerade heute war das auch eine sehr meinungslastige Episode zu diesen verschiedenen Fällen, und es sind zwei sehr, auf ihre eigene Art, sehr, sehr schockierende Fälle, 2 Morde und komischerweise alles in Berlin, aber ich will ja nichts dazu sagen.
Schöne Grüße.
Ansonsten lasst gerne wieder das Feedback kommen. Wir haben auf jeden Fall wieder tolle Nachrichten von euch bekommen. Wir wurden ein bisschen verarscht am 1. April. Das kam auch mit vor. mit einer Fake True Crime Germany Episode. Und natürlich auch wieder nette Vorschläge von euch dabei gewesen. Also davon wollen wir mehr haben. Und natürlich die iTunes-Bewertung. Dafür sind wir auch nochmal ganz besonders dankbar. Und ja, beschafft uns einen Anwalt. Wie Christian gesagt
hat. Und einen Ex-Häftling. Und Dominiks Mikro.
Einen Ex-Häftling bitte auch.
Erstes Mikro.
Okay, erstes Mikro. Ja,
ja, also wenn wir einen guten Anwalt haben, dann können wir das Mikro ja stehlen. Der haut uns
stimmt, raus. Dann haut er uns raus, ja, stimmt. Ja. Nein, also uns ist es natürlich bewusst, Audioqualität ist wichtig, gerade bei einem Format, was dann irgendwie eine Stunde und länger geht. Seht uns bitte nach, da wird auf jeden Fall was kommen, also wir sind dran. Aber bitte noch etwas Geduld diesbezüglich. Und wenn ihr irgendwie auch Geschichten habt, vielleicht seid ihr auch schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder habt ähnliche Situation erlebt wie Chris damals, dass ihr euch irgendwie im Kornfeld verstecken musstet, weil ein Schwerverbrecher hinter euch her war. Teilt uns das bitte mit. Schreibt uns das in die Kommentare oder schickt uns Nachrichten. Interessiert uns auf jeden Fall.
Genau, unser Anwalt kümmert sich drum.
Unser Anwalt kümmert sich drum, den wir dann mit euren Geldern finanzieren werden. Dankeschön.
Das wäre aber eigentlich eine nette Idee, ja, wenn da genug Geschichten zusammenkommen, sage ich jetzt mal, also genug interessante Geschichten, wie ihr mit dem Gesetz in Konflikt gekommen seid, dann könnte man da fast mal eine Sonderepisode zu machen.
Genau.
Klar, also
dann dürft ihr alle in Einspiel, dann dürft ihr alle in Einspieler aufnehmen und machen dann unsere dann machen wir im Sommer dann wieder unsere Staffelfinale, machen wir dann wieder was Besonderes und dann könnte jeder ein paar Leute mal einen Einspieler machen, wie sie schon mal in Konflikt kamen mit dem Gesetz. Ist eine gute Idee.
Ja, aber so, falls ihr nicht sprechen möchtet, dann schreibt es uns einfach. Das geht auch. Also ihr müsst deswegen nicht zurückhalten. Schreibt uns gerne Bücher über eure Erlebnisse. Mit unseren
angenehmen Stimmen, ja, natürlich.
Genau. Das war's für die heutige Episode von True Crime Germany. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, dann auch wieder nur mit einem Fall. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.